Jetzt gibt es keinen Espresso. Ich weiß nicht, was man im Oderbruch trinkt. Ein Mann, der gerade sich im Oderbruch aufhält und es dort nicht schneit, das wundert mich sehr, ist Tom Strohschneider. Er ist der ehemalige Chefredakteur der Tageszeitung Neues Deutschland. Hallo, Herr Strohschneider.
Schönen guten Morgen. Es gibt übrigens Tee im Oderbruch.
Tee, aber keinen Schnee. Wieso denn das? Ist immer ein bisschen anderes Wetter als in ganz Deutschland?
Ja, wir sind hier ein bisschen stärker osteuropäisch, also noch von der polnischen Hangseite der Oder winterwetterlich beeinflusst. Da geht es immer noch ein bisschen milder oder eben ein bisschen kälter zu, heute milder.
Sehr schön. Naja, hier ist jetzt auch mild geworden. Im Oderbruch hat man, glaube ich, Zeit, gut nachzudenken und sich ein bisschen Abstand zu holen. Wenn Sie jetzt mit Abstand auf das fast vergangene Jahr schauen, aus linker Sicht, muss man da sagen, dass es eigentlich eine Katastrophe für die linke Bewegung war, dass eine völkisch-nationalistische Partei als drittstärkste Kraft in den Bundestag eingezogen ist. Oder habe ich das jetzt zu dramatisch dargestellt?
Naja, eine Katastrophe ist es vielleicht nicht. Eine Katastrophe wird es, wenn man aus diesem Jahr 2017 nicht schnell und bald Schlussfolgerungen zieht, analysiert, was da eigentlich gelaufen ist, nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den Jahren zuvor. Wenn man sich anschaut, ob die auch strategischen Antworten, die wir in den letzten 10 Jahren auf bestimmte Sachen formuliert haben, noch taugen. Insofern würde ich sagen, es kann eine Katastrophe werden, aber es bringt auch nichts, so einen Katastrophismus an den Tag zu legen. Ich glaube, wenn man mal ganz nüchtern bilanziert, war 2017 ein bisschen so etwas wie das Jahr der verpassten Gelegenheiten. Ich will dabei gar nicht sagen, dass es wirklich eine reale Chance gab für Linke, jetzt irgendwie groß an den Kurshebeln zu drehen, aber erinnern wir uns mal zurück, das Jahr hat angefangen, da waren wir alle im Trump-Fieber, da entstand auch international eine Debatte über abgehängt sein, über soziale Ungleichheit im globalen Maßstab, über Fragen auch ökonomischer Natur, die auf das Sozial, auf die Denkform durchschlagen, auf die Rolle, die die sozialdemokratische Linke gespielt hat, die auch eine identitätspolitische Linke gespielt hat. So, und dann hatten wir einen Januar, in dem eine Partei namens SPD, deren Vorsitzender Martin Schulz jetzt am Jahresende eine sehr unglückliche Figur hinterlässt, stärker waren als die CDU. Wir hatten G20, wir haben 2017 150 Jahre das Kapital von Karl Marx durch die Zeitung getragen und es gab Konferenzen. Also kurzum, es gab einen ganzen Bogen an Anknüpfungspunkten, ob diese Anknüpfungspunkte für sich genommen von der Linken, von der gesellschaftlichen Linken richtig aufgegriffen worden sind und ob man sich nicht doch vielleicht in vielen Fragen dann in klein-klein verheddert hat oder in Konflikte, die mit vielen Dingen zu tun haben, aber nicht mit der Lebenswirklichkeit der Leute, ist eine andere Frage. Aber 2017 ist ein Jahr, aus dem wir viel lernen können.
Mhm. Im nächsten Jahr wird Karl Marx 200 Jahre alt, wäre Karl Marx 200 Jahre alt geworden, das ist gerade angesprochen, 150 Jahre Kapital. Wenn er sich so die gesellschaftlichen Zustände angeschaut hätte, wäre seine Analyse immer noch gewesen, der Kapitalismus ist am Ende? Oder in welcher Phase ist denn dieses Wirtschaftssystem, wenn man sich die Auswüchse und die Auswirkungen anschaut?
Naja, da liegt vielleicht schon sozusagen ein kleines zeitliches Missverständnis in Marx drin. Also klar, Marx war Anfang seines wissenschaftlich-publizistischen Strebens, ich glaube auch so ein bisschen so ein Untergangstheoretiker, aber das ist ja aus der Zeit geschuldet. Die Leute haben damals auf etwas völlig Neues geguckt. Dieses völlig Neue war krisenhaft. Marx hat es auf eine Weise analysieren können, die beispielhaft ist, die uns heute noch hilft. Aber in seinen ökonomiekritischen Schriften sozusagen der letzten Lebenshälfte oder der letzten Jahre war Marx ja auch die Erneuerungsfähigkeit, die Anpassungsfähigkeit, auch die immer wieder die zutage tretende Fähigkeit, sozusagen seine eigene Schwäche in Stärken umzumünzen dieser kapitalistischen Produktionsweise, war ihm ja schon, glaube ich, relativ klar. Und er hätte geschmunzelt, wenn er gesehen hätte, was in der Linken oder auch in der, ich sag mal, Pseudo-Linken ja oft an den Tag gelegt wird, dass man aus bestimmten sehr kurzfristigen Entwicklungen ableiten könne, dass nun aber wirklich das letzte Stündlein geschlagen hat. Und da stecken ja mal zwei Fragen drin. Wenn, ich sag's mal an einem Beispiel, wenn jemand wie Wolfgang Streeck, ein sehr kluger Mensch und sicherlich einer auch der was das Kritische angeht, wortführenden Intellektuellen und von vielen Linken ja auch verehrt zurzeit, so eine Untergangsstimmung, so eine Endzeit des Kapitalismus ausruft, dann fragt man sich ja sofort zweierlei. Also erstens, hat er nicht gelernt aus den Pleiten solcher Vorhersagen der letzten 100 Jahre, und zweitens, was käme denn danach? Ulrike Herrmann, eine Kollegin von der Taz, hat ein Buch rausgebracht, war auch, glaube ich, dieses Jahr, vielleicht war es auch ein Jahr vorher schon. Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Das ist ja nicht sozusagen eine Zurücknahme an der Kritik, an dieser Produktionsweise, sondern es ist immer die Frage, gibt es eigentlich eine Sicherheit, ein Fundament, einen Weg, zumindest ein paar Orientierungen, das dann in diesem globalen Maßstab, in dieser hohen Differenziertheit auch anders zu machen. Und da ist eine Leerstelle, und diese Leerstelle ist doppelt. Und wenn wir zurückblicken auf, ja, also ich habe es nicht gezählt, aber ich glaube, ich habe sehr, sehr viele davon gelesen und auch gesammelt, muss ich zugeben, bin auch manchmal noch so ein Papiersammler. Es gab einen Haufen Schwerpunkte, Feuilletonaufmacher und so weiter. Hatte Marx vielleicht doch recht, hat er uns heute noch was zu sagen? Das war bisweilen recht interessant, aber wenn man sozusagen mal jenseits dieser Feuilleton-Debatte, wenn man jenseits solcher Erinnerungs- und Jahrestagsbeiträge sich die Sache mal anguckt, dann kann man schon die Frage stellen, ob in der realen Politik, sowohl bei Bewegung, außerparlamentarische Szene als auch das parteipolitische Spektrum angeht, die Kritik der politischen Ökonomie gerade keinen besonders hohen Stand hat. Vielleicht als Erinnerungsmotiv, vielleicht als ja, Traditionstrophäe im Schrank, aber mal ehrlich, ich hatte nicht den Eindruck, dass wirklich versucht worden ist, bestimmte Fragen, wie zum Beispiel Verschiebung in der im Wahlverhalten, Fragen des Auf- und Abstiegs in relativ umfangreich sozialstaatlich abgesicherten Systemen, die Frage, wie sowas finanziert wird unter Bedingungen eines global sich doch auch wandelnden, technologisch immer weiter fortschreitenden Kapitalismus. Wo sind denn da eigentlich, jetzt mal um Beispiel zu nennen, in der Linkspartei, wo sind denn bei der interventionistischen Linken dort ökonomisch fundierte Erklärungsansätze? Das hat mir ein bisschen gefehlt. Und insofern kann man sagen, okay, wir hatten 150 Jahre Kapital, alle Jubel- und Jubiläumsbeiträge sind jetzt versendet worden. Wir können also im nächsten Jahr unter dem Rubrum 200 Jahre Karl Marx vielleicht ein bisschen mehr Kritik der politischen Ökonomie betreiben. Ich glaube, das würde der Linken gut tun. Und da habe ich einen weiten Begriff. Also das wäre auch an die SPD sogar adressiert, die ich da gerne noch mit einbeziehe. Aber auch dort hat man ja den Eindruck, es wird eine Entwicklung betrachtet, die wird sehr kurzatmig reagiert. Es wird vor allen Dingen unter machttaktischen, mikropolitischen Aspekten dann darauf reagiert, wer bleibt Parteivorsitzender, was passiert bei der nächsten Wahl, was holen wir vielleicht in irgendwelchen Sondierungsgesprächen raus. Aber eine gesellschaftspolitische Idee, die da etwas übergreifender ist, auch eine Analyse, die dann notwendig wäre für so etwas wie eine soziale Transformationsstrategie, das steht aus.
Die Kritik der politischen Ökonomie, da muss ich mich natürlich erstmal damit beschäftigen. Das scheint ja wirklich eine Leerstelle zu sein, wie Sie sagen. Ulrike Herrmann hat es ja in ihrem Buch sehr intensiv beschrieben und beschrieben, dass wir an den Universitäten eine ja fast ideologisierte und dogmatische, einseitige Lehre haben. Damit müsste es ja mal anfangen, dass ich überhaupt erstmal die Vielfalt der ökonomischen Lehren oder Ansichten erstmal überhaupt kennen müsste. Das ist ja, scheint ja sehr einseitig zu sein, und die Linken scheinen sich ja auch nicht so sehr dafür zu interessieren. Das wäre die Aufgabe der Zukunft, dass sich Linke oder Menschen, die glauben, links zu sein, überhaupt erstmal mit wirtschaftspolitischen, mit ökonomischen Themen beschäftigen?
Naja, also ich will natürlich nicht sagen, dass es gar niemanden gibt, der sich damit beschäftigt, aber sozusagen als gesellschaftlicher Schwingboden, als etwas, was auch sozusagen in die Debatten, in den Medien, in der Politik, im Parlament hineinstrahlt, fehlt mir tatsächlich so ein bisschen dieses ökonomische Fundament. Und Sie haben ja drei Sachen angesprochen. Die erste ist tatsächlich die Frage der akademischen Lehre. Es gibt da gute Ansätze seit ein paar Jahren unter der Überschrift Plurale Ökonomik. Da sind insbesondere jüngere Ökonomen, Volkswirte, Makroökonomen auch dabei zu sagen, hey Leute, es ist nicht gut, wenn wir in den Einführungen in die Volkswirtschaftslehre ein Bild vorgesetzt bekommen, als wenn die Welt der Denkmöglichkeiten aus Neoklassik, also einer angebotstheoretischen, eher sozusagen die Unternehmerinteressen in den Blick nehmenden Denkweise oder einer keynesianischen, also auf staatliche Nachfrage Steuerung orientierten Denkweise. Es gibt natürlich auch noch anderes. Bilden sich diese anderen Ideen aber kaum ab in der öffentlichen Debatte. Und da sind wir beim zweiten Punkt. Wir hatten vor ein paar Wochen gerade das sogenannte Gutachten, Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen. So, und da wird medial der Eindruck erweckt, eines der wichtigsten wirtschaftspolitischen Thinktanks, einer der wichtigsten wirtschaftspolitischen Impulse, wurde ja auch gleich so interpretiert als Beratung für die neue Bundesregierung, was jetzt zu machen sei, obwohl dieser Sachverständigenrat eigentlich gar keine Politikberatung machen darf. So, und dann wird uns ein Bild einer Einheitlichkeit vorgespielt, die aber ja selbst in diesem Sachverständigenrat schon nicht zum Tragen kommt, denn da ist mit Bofinger immerhin einer dabei, der auch sozusagen in der Nähe der Gewerkschaft Position sozialer Gerechtigkeit, von Nachfragesteuerung, auch von öffentlicher Investition, von stärkerer staatlicher Regulierung durchaus an den Tag legt. Das spielt überhaupt keine Rolle in der öffentlichen Widerspiegelung. Das ist ein Riesenproblem, weil ich ja nicht erwarten kann, dass nun jeden Tag ständig alle Wirtschaftszeitungen, von mir aus noch Fachbücher und wenn es dann ganz gut wären, so auch den alten Marx irgendwie liest. Also da haben wir auch sozusagen einen hegemoniepolitischen Nachteil. Der muss aber angegangen werden. Da steht demnächst die Neubesetzung eines Sachverständigen an in diesem Gremium. Und da würde ich mir mal eine Diskussion wünschen, von mir aus parteiübergreifend mit den Gewerkschaften. Und natürlich hat die radikale Linke da auch was beizutragen. Also eine Diskussion, die eigentlich ja die Frage mal aufmachen müsste, was wäre denn linke Wirtschaftspolitik? Mhm. Denn es gibt ja sozusagen an der Linken eine mit der Kritik am Kapitalismus zusammenhängenden Erwartungshaltung, in dem falschen System ist sowieso nichts möglich, richtig. Außer ein paar Genossenschaften, ein bisschen hier, Sozialstaat, aber eigentlich so Krankenbettpolitik. Und deswegen gibt es natürlich auch sowas wie einen ökonomiekritischen Attentismus. Warum soll ich mir die Welt da draußen durch die Brille der Kritik der politischen Ökonomie angucken, wenn ich am Ende doch nur auf das Ergebnis komme, dass in diesem Kapitalismus, wenn man so will, keine Besserung steckt? Ich glaube, dass das ein Irrtum ist. Ich glaube, dass gerade auch diese Impulse von weit links, auch von originellen Ansätzen, auch der Ökonomietheorie, ganz, ganz notwendig werden, um so ein bisschen den Laden aufzumischen. Denn mal ehrlich, ich bin sehr dafür, dass zum Beispiel so schnell wie möglich eine Grundsicherung in diesem Land und möglicherweise sogar in Europa eingeführt wird. So eine sozialstaatliche Leistung wird aber, solange wir unter ähnlichen Verhältnissen wie diesen hier leben, und das ist meiner Erwartung nach noch eine Weile, muss die in irgendeiner Weise finanziert werden. Dann muss ich auch eine Linke die Frage stellen, wo kann ich eigentlich diese Umverteilungswirkung losschlagen? Und dann muss man sich auch die Frage stellen, die man sonst vielleicht adressiert hat an die, in Anführungszeichen, andere Seite, wo kommt das Wachstum her? Warum haben wir eine Situation, wo wir jeden Tag ein neues Handyspiel und ein neues technologisches Gimmick zu Gesicht bekommen, aber die Produktivität historisch niedrig ist? Woran liegt das? Hat das mit falschen Messindikatoren zu tun? Ich finde, das sind Sachen, die eine radikale Linke genauso interessieren sollte wie ein Welttreffen der Herrschenden in Hamburg unter der Überschrift G20, wo ja über so eine Sachen im Ansatz dann auf Alternativkongressen und so diskutiert wird. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es sich um eine wirklich tief in die Denkweise von der gesellschaftlichen Linken eingeprägte Neigung zur Ökonomiekritik handelt. Ich glaube, da gibt es tatsächlich eine Lücke.
Jetzt haben Sie jede Menge Fragen gestellt. Das ist schön für die Feiertage, die werde ich mir durch den Kopf gehen lassen und immer wieder mal mir vor Augen führen. Ich habe nur eine Frage, eine abschließende Frage noch. Was ist denn Pseudo-Links? Und im Umkehrschluss, was ist denn dann links? Was ist Pseudo-Links?
Ja, also ich glaube, dass tatsächlich wir zwei Sachen machen sollten. Die eine sage ich ganz selbstkritisch. Eigentlich bin ich gar kein Freund davon, so den Einlassdienst zum Diskurs zu übernehmen und zu sagen, dass es die wahre Linke ist, die nicht wahre Linke, da bin ich sogar für eine große Offenheit. Andererseits müssen wir eins zur Kenntnis nehmen. Ich glaube, dass tatsächlich wir in einem längerfristigen Prozess der Neuformierung auch der politischen Formen sind. Und zwar insofern, dass wir erkennen, wenn man jetzt mal auf die Ebene zum Beispiel der Parteipolitik schauen, viele, viele Konflikte, in denen es um sehr grundsätzliche Fragen, nicht um Detailfragen, wie hoch soll Hartz IV sein, sondern um grundsätzliche Fragen geht, wie zum Beispiel, soll sozialstaatliche Umverteilung nationalstaatlich organisiert werden oder müssen wir international denken mit entsprechenden Folgen über die Moral von Grenzöffnung, über den Eigensinn von Migration, über die universelle Anerkennung von Rechten von Menschen, ganz egal woher sie kommen. So, und da kann man natürlich dann relativ schnell identifizieren, dass da auch innerhalb derer, die sich momentan alle der Linken zurechnen, ja, sehr, sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Und immer mal wieder kommt die Sache ja auch an die Oberfläche. Wir sehen dann erhitzte Streitigkeiten über Äußerungen Sarah Wagenknechts und Oskar Lafontaines. Man kann das genauso bei den Grünen im Umfeld von Boris Palmer, dem Bürgermeister da aus Baden-Württemberg, sehen und so weiter. Also da gibt es tatsächlich eine Reihe von grundlegenden Konflikten um, ja, sagen wir mal, Grundsätze linker, universalistisch gedachter Politik. Und ich glaube, diese Streitigkeiten, diese Differenzen muss man relativ ruhig, aber auch in aller Bestimmtheit austragen, weil es daran hängt, ob eine gesellschaftliche Linke, also in meiner Vorstellung ist sie mindestens europäisch gedacht, ist sie in jedem Fall eine, die ganz universelle Grundsätze an den Tag legt, insbesondere wenn es um Rechte geht, für jedermann, dass man da ein paar Sachen klären muss. Ich bin jetzt gar nicht dafür, dass man sofort an Spaltung und Neuorganisierung denkt, aber wir sind ohnehin in diesem Prozess der Neudefinition und dann können wir uns auch die Gedanken machen, ob wir nicht diese Debatte einfach dann führen, wenn sie ansteht. Sie steht jetzt an, sie muss nicht immer versteckt werden oder vertagt bis zum nächsten Parteitag oder Kongress. Die muss man dann schon jetzt führen und dabei wird sich dann auch zeigen, ob der organisatorische Zusammenhalt einiger dieser politischer Formen, wie wir sie heute kennen, aufrechterhalten werden kann.
Und wir können diese Debatte auch nächstes Jahr noch begleiten, eine ganze Menge Fragen, die Sie aufgeworfen haben. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Strohschneider. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Jahreswechsel und wir werden weiterhin linke Dinger machen und miteinander plaudern, auch im neuen Jahr. Danke fürs Gespräch.
Ja, ich wünsche auch alles Gute, vielen Dank zurück und ich schließe mit der Mitteilung, dass es im Oderbruch soeben angefangen hat zu schneien. Also auch wir sind jetzt dabei.
In diesem Sinne, tschüss. Danke, Tom Strohschneider.